Hier passiert letztlich die gesamte Forschung. Hier verarbeiten wir vor allem, aber nicht nur, die Patientenmaterialien. Das heißt, das Knochenmark auch von KT-Zell behandelten Patienten wird hier bearbeitet. Und die Zellkultur läuft hier ab, wo wir eben auch verschiedene Zelllinien dann als Kontrollen und auch gesunde Knochenmarker samplen und storen und unsere ganzen Experimente dazu machen.
Krebs. Werden wir ihn irgendwann besiegen? Das war gerade Judith Hecker, Oberärztin und Leiterin der zellulären Immuntherapien und der CHIP-Klinik am Klinikum rechts der Isar der TU München. Außerdem Nachwuchsgruppenleiterin am Translatum, dem interdisziplinären Krebsforschungszentrum der TU München. Mit ihr habe ich über die Anwendung und Forschung rund um Krebsimmuntherapien gesprochen und mir alles dazu vor Ort im Klinikum zeigen lassen. Denn nach den konventionellen Methoden, Chemotherapie und Strahlentherapie, befassen wir uns heute mit den Möglichkeiten, das menschliche Immunsystem gegen Krebs aufzurüsten. Und wir schauen uns dafür an, was in den Kliniken heute schon möglich ist und was die Forschung noch bereithält. Forscherinnen und Forscher, Medizinerinnen und Mediziner haben im Laufe der Geschichte alles daran gesetzt, Krebs zu verstehen, zu bekämpfen und irgendwann auch endgültig zu heilen. Wird es eines Tages gelingen? Wird künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielen? Worauf bauen die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf? Und wie nah ist die Forschung bereits an der Heilung von Krebs? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Kast aus dem Forschungsreferat der Akademie und verschiedenen Expertinnen und Experten will ich hier der Krankheit Krebs auf die Spur kommen. Bei den Recherchen wurde schnell klar, dass die Geschichte der Krebsforschung so umfassend ist, dass so vieles parallel überall auf der Welt entdeckt und erforscht wurde und wird, dass wir es hier nicht lückenlos wiedergeben können. Wir können aber einige Schlaglichter werfen, um zu verstehen, wie die Medizin zu den heute gängigen Krebstherapien gelangt ist und was sie in Zukunft noch erreichen kann. Das hier ist Krebs besiegen, Teil 3, Immuntherapien. Wer die ersten beiden Teile noch gar nicht gehört hat, fängt am besten da an. Und los geht's. Um ein wirklich letztes Mal in diesem Podcast gezielt ins 19. Jahrhundert zu schauen, 1867 legte der Bonner Chirurg Wilhelm Busch eine krebskranke Frau in das leere Bett eines Patienten mit Wundrose, einer Infektionskrankheit der Haut. Kurz darauf schrumpfte der Tumor im Hals der Frau. In den 1890er Jahren injizierte der New Yorker Chirurg William Coley abgetötete Bakterien in Tumore. Dies führte bei seinen Patienten zu Fieber und half so einigen von ihnen. In beiden Fällen hatte man das körpereigene Immunsystem aktiviert, das damit auch die Krebszellen bekämpfte.
Aber insgesamt tut sich das Immunsystem ziemlich schwer, Krebs zu erkennen und zu bekämpfen. Und um zu verstehen, warum das so ist, sollten wir uns vielleicht zunächst einmal ansehen, wie unser Immunsystem aufgebaut ist.
Unser Körper ist insgesamt darauf ausgerichtet, uns zu beschützen. Die Haut dient als äußere Barriere. Schleimhäute bilden Schleim, um Krankheitserreger zu bekämpfen. Die Nase hält Eindringlinge durch Flimmerhärchen ab. Im Mund bekämpft Speichel Mikroorganismen und der Magen kann durch die Magensäure Bakterien zerstören. Aber all das gehört noch nicht zum Immunsystem. Das setzt sich aus zwei Systemen zusammen, dem angeborenen und dem erworbenen Immunsystem.
Das angeborene Immunsystem ermöglicht eine erste, sehr schnelle, aber unspezifische Abwehr des Körpers gegen Eindringlinge, etwa Bakterien, Viren, Pilze und andere Parasiten. Es besteht aus verschiedenen Leukozyten, weißen Blutkörperchen. Die größte Gruppe daraus sind Granulozyten. Wir haben schon von ihnen gehört, als es um Leukämie ging. Granulozyten werden im Knochenmark aus Stammzellen gebildet und ins Blut abgegeben oder können auch ins Gewebe ausschwärmen. Die Granulozyten unterteilen sich wieder in Unterarten mit verschiedenen Aufgaben. Zum Beispiel als Fresszellen zu Infektionsherden zu wandern und dort die schädlichen Erreger zu fressen und somit zu zerstören. Auf molekularer Ebene besteht das Immunsystem aus einem Geflecht von Zellen, Antikörpern und Proteinen.
Das ist wie eine Art erste Verteidigungslinie des menschlichen Körpers. Das kann sehr schnell reagieren, aber eben auch ungerichtet und ruft einfach eine allgemeine Entzündungsreaktion hervor. Und dadurch werden eben dann weitere Immunzellen rekrutiert.
Das sagt Judith Hecker vom Klinikum rechts der Isar, die wir zu Beginn schon kurz gehört haben. Reicht die Abwehr durch das angeborene Immunsystem nicht aus, schaltet sich in zweiter Instanz das erworbene Immunsystem ein. Es merkt sich Erreger und wie man sie am besten bekämpft, lernt dazu und passt sich an. Deshalb wird es auch adaptives Immunsystem genannt.
Also eher eine gezieltere Struktur, die letztlich auch in der Lage ist, ein Gedächtnis auszubilden. Das heißt, bei einem erneuten Kontakt zum Beispiel mit einem Erreger kann auch eine schnellere Reaktion erfolgen. Und letztlich ist das was man im Laufe des Lebens eben erwirbt, wie auch der Name schon sagt.
Es besteht aus anderen weißen Blutkörperchen, die wir auch schon im Zusammenhang mit Leukämie kennengelernt haben.
Die Lymphozyten, also B-Zellen, sogenannte Antikörper, produzierende Zellen, die auch bei Aktivierung zum Beispiel in Plasmazellen ausdifferenzieren können, aber auch T-Zellen mit ihren verschiedenen Subgruppen.
Damit das erworbene Immunsystem reagiert, muss es einen schädlichen Organismus erkennen. Und das ist eben manchmal sehr schwer, zum Beispiel bei Krebs. Aber warum?
Nach allem, was wir bisher gehört haben, stelle ich mir Krebs immer noch als etwas Böses von außen vor, das im Körper Schaden anrichtet. Und in manchen Fällen stimmt das auch bedingt. Etwa bei Gebärmutterhalskrebs, der durch humane Papillomviren, HPV, verursacht wird. Doch meistens wird Krebs nicht durch Viren ausgelöst, sondern es handelt sich um genetische Veränderungen. Es sind entartete, körpereigene Zellen, Mutanten. Ein bisschen erinnern sie mich auch an Zombies. Denn normale Zellen sterben ab, wenn sie beschädigt oder überflüssig sind. Krebszellen aber leben weiter. Normale Zellen teilen sich nur eine begrenzte Anzahl von Malen. Krebszellen aber können sich unbegrenzt teilen. Sie können in umliegendes Gewebe eindringen und über Blut- oder Lymphgefäße als Metastasen in andere Körperregionen streuen.
Krebszellen teilen immer noch viele Merkmale mit gesunden Zellen und präsentieren nur wenige oder keine fremden Antigene, die das Immunsystem als Gefahr erkennen könnte. Manche Krebszellen unterdrücken auch aktiv das Immunsystem. Sie treffen dabei aber natürlich keine bewussten Entscheidungen, sondern sind zufällige Mutationen bzw. das beruht auf Selektion. Selbst in diesem Mikrokosmos gibt es evolutionären Druck, weil nur die Krebszellen überleben, die besonders erfolgreich sind. Und die vermehren sich weiter. Auch ganz ohne Bewusstsein entwickeln Krebszellen so hochkomplexe Wege, das Immunsystem zu täuschen und zu umgehen.
Aber man kann das Immunsystem dabei unterstützen, Krebs besser zu erkennen. Hier kommen Krebsimmuntherapien ins Spiel. Wann kommen sie zum Einsatz?
Das sagt uns Judith Hecker.
Ob man grundsätzlich für eine Immuntherapie in Frage kommt, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Also letztlich muss man als erstes prüfen, was für eine Erkrankung liegt überhaupt vor. Dann geht es auch darum, wie ausgedehnt ist die Erkrankung denn schon vorhanden? Also ist es schon fortgeschritten oder eine lokalisierte Erkrankung? Und darüber hinaus kann man zudem, das hängt aber vom Immuntherapieprodukt als auch von der Krebsentität ab, nach bestimmten Markern schauen oder Merkmalen der erkrankten Zellen. Wenn man zum Beispiel an Biomarkerentwicklung denkt oder auch Stichwort personalisierte Medizin, wir versuchen ja, den Krebs immer früher oder besser zu erkennen, aber auch besser zu charakterisieren und zwar auch auf einem individuellen Level. Und da kommt eben die personalisierte Medizin zum Einsatz. Wir wollen schauen, sind bestimmte Eiweiße in erhöhten Mengen verglichen zu gesunden Zellen, zum Beispiel in Tumorzellen vorhanden oder aber ist ein Baufehler detektierbar? Alles Punkte, die eben durch verändertes Erbmaterial in diesen entarteten Zellen entstehen können. Und das sind letztlich alles Punkte, die man einmal abarbeiten muss und einmal kontrollieren muss und dann basierend auf den Ergebnissen kommt dann möglicherweise zu Chemotherapie, zu Bestrahlung oder auch als Monotherapie eine Immuntherapie in Frage.
Es gibt inzwischen immer mehr Krebsarten, bei denen Immuntherapien erfolgreich eingesetzt werden. So etwa bei Brustkrebs. Bei Frau Steininger, das haben wir in Folge 2 gehört, waren glücklicherweise bereits die klassischen Krebstherapien, OP, Chemo und Strahlentherapie, wirksam. Seitdem hat sich aber in der Krebsmedizin noch viel getan. Darüber habe ich mit der Brustkrebsexpertin Nadja Habeck im LMU-Klinikum Großhadern gesprochen.
Also Immuntherapien sind sehr spät zur Brustkrebsbehandlung gekommen. Da wussten wir das vom Melanom, vom schwarzen Hautkrebs schon lange, dass das eine sehr wirksame Therapie ist. Jetzt ist die Immuntherapie Bestandteil der Brustkrebstherapie. Wir haben auf dem großen europäischen Brustkrebskongress im Jahr 2024 Daten gesehen, dass wenn wir vor der Operation bei dem sogenannten dreifach negativen Brustkrebs eine Immuntherapie mit einer Chemotherapie kombinieren, dass die Patienten dadurch höhere Heilungschancen haben. Also das Gesamtüberleben war verbessert. Nach 5 Jahren ein Unterschied von 5%. Das ist sehr, sehr viel. Und deswegen ist die Immuntherapie einfach Bestandteil unserer Therapie.
Und da es verschiedene Arten von Brustkrebs gibt, kommt auch nicht immer nur eine bestimmte Art von Immuntherapie in Frage.
Und welche Arten von Immuntherapien gibt es heute insgesamt? Judith Hecker.
Was wahrscheinlich am gängigsten ist, sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die ja überwiegend, aber nicht nur bei soliden Erkrankungen heutzutage angewandt werden, aber auch im Hodgkin-Lymphom und auch weiteren hämatologischen Erkrankungen möglicherweise eine gute Wirksamkeit haben. Darüber hinaus gibt es eben noch Antikörpertherapien, auch bispezifische Antikörpertherapien. Darüber hinaus eben diese adoptiven oder zellulären Immuntherapieverfahren wie die sogenannte CAR-T-Zelltherapie. Grob lässt sich sagen, man kann die zellulären oder die Immuntherapie-Möglichkeiten in 6 Kategorien einteilen. Also es ist ein hochinnovativer Bereich und letztlich gibt es da ganz unterschiedliche Methoden, um das Immunsystem eben entweder wieder scharf auf die Erkrankung zu stellen oder allgemein zu aktivieren.
Der Mikrobiologe Kilian Schober, Mitglied im jungen Kolleg der BADW und seit kurzem W2 Heisenberg-Professor für T-Zell-Immunologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, beschäftigt sich mit der Basis für jegliche Immuntherapien. Er untersucht in seiner Arbeitsgruppe, dem Schober-Lab, die Immunantwort von menschlichen T-Zellen als Grundlage für neue Therapiemöglichkeiten gegen Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen und auch Krebs.
Die Forscherinnen und Forscher im Schober-Lab wollen besser verstehen, wie T-Zellen funktionieren, um sie umprogrammieren zu können und zum Beispiel stärker gegen Krebs zu machen.
Wir verfolgen grundsätzlich die Philosophie, dass man vor dem Umprogrammieren erstmal verstehen muss, was passieren wird, wenn man umprogrammiert. Und dabei sind wir vor allen Dingen daran interessiert, wie T-Zellen ihr Ziel erkennen und was mit T-Zellen passiert, die ein bestimmtes Ziel erkennen, wenn sie dann zum Beispiel wieder in einen Menschen eingebracht werden als lebende Medikamente. T-Zellen erkennen ihr Ziel über den T-Zell-Rezeptor und der T-Zell-Rezeptor beeinflusst damit im Grunde genommen das gesamte Schicksal der Zelle. Jede T-Zelle hat einen einzigartigen Rezeptor und insgesamt haben wir, jeder von uns, wahrscheinlich über 100 Millionen unterschiedliche T-Zell-Rezeptoren in uns. Man kann jetzt eine T-Zelle so umprogrammieren, dass sie einen anderen Rezeptor trägt, der zum Beispiel ein Pathogen oder einen Tumor erkennt.
Dafür machen Kilian Schober und sein Team sich Impfungen zunutze. Bei einer Impfung wird eine abgeschwächte oder inaktive Form eines Erregers verabreicht, um das Immunsystem zu aktivieren. Manchmal handelt es sich auch nur um Teile eines Erregers, wie Proteine oder Antigene oder einen Bauplan für ein spezifisches Protein des Erregers, wie bei mRNA-Impfungen. Die kennen wir von den Covid-19-Impfungen. Sie werden aber schon länger für die Krebsmedizin erforscht. Gelangt der Impfstoff in den Körper, wird er vom Immunsystem erkannt. T-Zellen holen B-Zellen und andere Immunzellen dazu, die Antikörper produzieren. Die T-Zellen selbst sind nun in der Lage, den echten Erreger zu erkennen und anzugreifen. Auch in Zukunft, denn sie bilden ein Gedächtnis. Und ab dem Zeitpunkt einer Impfung können die Forschenden im Schober-Lab nun beobachten, wie T-Zellen sich daraufhin verändern.
Wir verwenden Impfung als sozusagen standardisierte humane In-vivo-Modelle, um eben zu verstehen, was passiert mit T-Zellen, wenn sie vor 7 Tagen stimuliert worden sind. Bei einer Impfung hat man eine klar definierte Zeitschiene, ähnlich wie in einem Tiermodell zum Beispiel, wo man weiß, heute ist Tag 0, in einer Woche ist Tag 7 und so weiter. Und damit kann man erstmal grundlegend die humane Immunbiologie besser verstehen. Und dieses Verständnis kommt dann nachfolgend der Umprogrammierung zugute. Das heißt, wenn wir einen bestimmten Rezeptor, der einen Krebsantigen erkennt, dann für die Therapie gegen Krebs einsetzen wollen, wissen wir, was passieren wird. Wir haben vorhersagbare Zellprodukte, vorhersagbare Medikamente, wie man das auch von einem Medikament erwartet. Bei Aspirin weiß man auch, was ungefähr passieren wird, wenn man das nimmt. Und das bahnt dann den Weg für klinische Studien mit solchen T-Zellen.
Und wie funktioniert dieses Umprogrammieren von natürlichen T-Zellen?
Seit Jahrzehnten ist es am gängigsten, Laborviren für eine solche Umprogrammierung zu verwenden. Das ist die sogenannte Transduktion von genetischen Elementen. Seit wenigen Jahren gibt es aber auch Genscheren, wie zum Beispiel CRISPR-Cas9, mit denen man so eine Umprogrammierung schneller, einfacher und präziser machen kann.
CRISPR-Cas ist ein molekularbiologisches Verfahren, um einen DNA-Strang an einer vorgegebenen Stelle zu durchschneiden und dort gezielt zu verändern. An der Schnittstelle können einzelne DNA-Bausteine eingefügt, entfernt oder modifiziert werden. Genaueres dazu verlinken wir in den Shownotes.
Damit kann man zum Beispiel ganz unterschiedliche T-Zell-Rezeptoren ganz leicht umtauschen und im Grunde genommen besteht damit bei der genetischen Umprogrammierung kein großer Flaschenhals mehr für die Umsetzung oder die Entwicklung von Therapien. Und die große Herausforderung ist jetzt vielmehr, für unterschiedliche Krebsarten gute Zielstrukturen zu identifizieren und dann nachfolgend die T-Zell-Rezeptoren, die diese Zielstrukturen gut erkennen.
Impfungen sind nicht nur für das bessere Verständnis von T-Zellen interessant, sondern natürlich auch direkt für die Bekämpfung von Krebs. Vorbeugend gegen die humanen Papillomviren, die unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen können, wird bereits seit 2006 die HPV-Impfung eingesetzt.
Aber auch bei einer bereits bestehenden Krebserkrankung sollen Impfstoffe in Zukunft helfen. mRNA-Impfstoffe, etwa von BioNTech oder Moderna, sind momentan noch in der Studienphase. Doch bereits dieses oder nächstes Jahr könnten die ersten Impfstoffe zugelassen werden. Zunächst für einzelne Krebsarten wie schwarzen Hautkrebs oder Lungenkrebs.
Doch es ist insgesamt immer ein Wettrennen.
Es gibt sehr, sehr viele forschende Pharmafirmen. Das sind jetzt nicht nur die ganz großen, sondern da gibt es schon also Mid- und Small-Scale-Pharmaunternehmen, die alle ihren eigenen Kandidaten entwickeln, ihre eigenen Strategien haben. Und das ist ein ganz klarer Wettstreit. Zum einen hinsichtlich der Kosten, hinsichtlich der Effizienz und dann natürlich, wann bist du bereit, das am Markt zu bringen. In der Regel dauert aber dann doch immer alles länger, als man sich am Reißbrett skizziert. Ja, da kommen dann doch immer unerwartete Probleme auf oder Verzögerungen.
Das sagt der Biophysiker Klaus Wagenbauer, Mitglied im Jungen Kolleg der BRDW und einer der drei Köpfe der Firma Plectonic, einer Ausgründung aus der TU München. Und damit gehen wir in die Krebsforschung. Plectonic arbeitet an einem Medikament, das nicht auf RNA basiert, dem Einzelstrang, sondern auf DNA, der Doppelhelix, die alle Erbinformationen von Lebewesen enthält. Auch dieses Medikament befindet sich derzeit in der präklinischen Phase, ist also noch nicht in den Kliniken in Anwendung. Und warum DNA und nicht RNA?
Wir arbeiten auf DNA-Basis, weil wir DNA-Nanotechnologie als unsere Kernkompetenz haben und quasi DNA-Origami sozusagen unsere Grundtechnologie ist, um Nanostrukturen zu bauen. Die DNA erfüllt, einfach gesprochen, nur den Zweck des Baumaterials.
Das ist genauso wie bei den mRNA-Wirkstoffen.
Wie du Ziegel hernimmst, um Haus zu bauen, nehmen wir DNA her, um Nanostrukturen zu bauen. Das hat auch wenig damit zu tun, dass wir damit irgendwie das Erbgut vom Menschen beeinflussen oder dass wir die menschliche DNA beeinflussen. Nee, das ist einfach nur reines Baumaterial. Hat auch den Vorteil gegenüber RNA, dass es stabiler ist. Also RNA-Moleküle zerfallen leichter, sind für den Zweck zumindest, für den wir verfolgen, auch schwerer zum Kontrollieren. Daher verwenden wir DNA.
Und in so einem Bauplan lassen sich natürlich Details ändern oder ergänzen. Klaus Wagenbauer ist Physiker, kein Mediziner. Das würde man in der Krebsforschung so eigentlich nicht erwarten.
Vom Background her bin ich Physiker. Also ich habe Physik studiert, ich habe eigentlich sogar kondensierte Materie meinen Abschluss gemacht, dann aber in der Masterarbeit und dann in der Doktorarbeit im Bereich der Biophysik geforscht mit dem Schwerpunkt DNA-Nanotechnologie. Also die Technik, die wir verwenden, heißt DNA-Origami und da war der Lehrstuhl von Professor Dietz in München eigentlich mit weltweit führend, vielleicht der führende Lehrstuhl schlechthin in dem Bereich. Wir hatten wahnsinnig gute Infrastruktur, um eben auch wirklich grundlegende Fragestellungen der Technologie zu erörtern und zu verbessern. Und während meiner Doktorarbeit habe ich eigentlich mit der Technologie Nanostrukturen gebaut, die so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip haben. Man kennt es ja aus der Natur, dass irgendwie zwei Bausteine perfekt wie ein Schlüssel in ein Schloss eben ineinander passen. Und wenn das der Fall ist, dann beginnt im Körper eine Kaskade zu funktionieren. Und das können Proteine sehr, sehr gut. Mit DNA oder DNA-Nanostrukturen ist das vorher noch nicht so gezeigt worden. Und das war ein Teil meiner Doktorarbeit, ja, also quasi so dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip in DNA-Nanostrukturen zum integrieren, um daraus eben entweder schaltbare Objekte zu bauen oder eben Objekte zum Bauen, die sich sozusagen so wie so Nano-Lego ineinander bauen. Und dann kann man quasi eine größere Struktur daraus bauen oder ein größeres Objekt.
Interessant ist auch, dass es bei diesen Lego-Steinen, aus denen man größere Objekte bauen kann, ursprünglich um Grundlagenforschung, gar nicht um die Anwendung ging.
Das war absolute Grundlagenforschung. Ich glaube, die Anwendung davon, das war jetzt ein nicht direktes Ziel, aber man hat eben ein wahnsinnig gutes Verständnis über die Technologie gewonnen, also was eben neben dem Design, Aufreinigung etc. wichtig ist dafür. Und von da weg kam eben dann der Sprung Richtung Anwendung. Ich und meine Mitgründer, die haben eben die Technologie super, super spannend gefunden.
Ausgehend von den drei Gründern ist Plectonic inzwischen auf 40 Mitarbeitende angewachsen und wächst noch weiter.
Das habe ich mir vor Ort in Heilberg-Moos bei München genauer angesehen.
Das ist hier sozusagen der normale Laborbereich, also da wo die ganzen Nanoswitches gebaut werden. Und hier eine Reihe von Analysegeräten. Das müsst ihr jetzt einen Kittel tragen.
Okay, das kenne ich schon.
Hier.
Hallo.
Das ist sozusagen der Bereich, wo wir unsere Zellen züchten, hier damit werden. Also da haben wir die Krebszellen, da haben wir die Immunzellen und da werden die sozusagen dann mit dem Logibody. Die werden hier getestet, es wird alles zusammengemixt, zusammengebaut. Dann in dem Bereich ist die ganze Analyse dann davon. Also da schauen wir uns dann an, wie gut oder schlecht unsere Wirkstoffe funktionieren. Ja, das ist also alles Analyse und so weiter.
Ist ja riesig.
Ja. Und schon wieder zu klein.
Oh. Das heißt, ihr vergrößert euch auch?
Wir haben uns vor 3 Monaten verdoppelt.
Wow.
Das ist schon wieder zu klein.
Wahnsinn.
Hier vor Ort sehe ich natürlich auch die Geräte für die DNA-Nanoschalter. Die Kernkompetenz der Firma.
Also hier stehen wir jetzt im Labor und zwar an der Stelle, wo die einzelnen Komponenten zusammenkommen. Und zwar haben wir zum einen hier, siehst du, die DNA. Die verwenden wir, wie angesprochen, eigentlich als Baumaterial für unseren Schalter. Das Ganze kannst du dir jetzt vereinfacht vorstellen, dass wir das alles in ein kleines Reaktionsgefäß geben. Dann baut sich unser Schalter von selbst zusammen. Zu dem Schalter kommen dann aus einem anderen Bereich vom Labor unsere Antikörper. Die sind so gebaut oder modifiziert, dass die an bestimmte Positionen an unseren Schalter direkt binden können. Dieses ganze Gemisch jetzt aus Antikörpern und DNA reinigen wir dann im nächsten Schritt auf. Also das heißt, dass wir einfach nur noch den fertig gebauten Logibody haben. Und mit dem gehen wir jetzt in den nächsten Raum.
Okay.
Logibodies heißen die Bausteine, aus denen die DNA-Nanoschalter bei Plectonic bestehen. So ähnlich wie Lego-Bausteine, die man unterschiedlich zusammenbauen kann.
Hast du meine Zellen?
Also deine Suspensionszellen gerade auf dem Gehirn
hier eigentlich.
Ja, jetzt sind wir hier in der Zellkultur angekommen. Und was du jetzt hier siehst, das sind jetzt unsere Krebszellen.
Und da ist er, der Antagonist in diesem Podcast. Relativ spät taucht er persönlich auf. Krebs. Unzählige Krebszellen. Direkt vor mir, auf dem Bildschirm eines Mikroskops.
Und die züchten wir erstmal hoch und die haften jetzt hier am Boden der Flasche und wachsen da innerhalb von 24, 48 Stunden so heran, dass das quasi der ganze Boden eigentlich komplett benetzt wird. Also die haben irgendwie eine Teilungsrate von ein paar Stunden.
Diese Krankheit, die Menschen so viel Kummer bringt, die so eine Herausforderung für die Medizin darstellt, sieht am ehesten aus wie ein Dornengeflecht.
Und dann geben wir zu diesen Krebszellen unseren Logibody und unsere Immunzellen. Und die Idee ist natürlich jetzt, dass der Logibody die Immunzellen direkt da zu den Krebszellen hinbringt. Und wenn das erfolgreich ist und du 1-2 Tage später drauf schaust, dann wirst du hier nichts mehr sehen. Das heißt, die Immunzellen haben dann diese Krebszellen, die du hier siehst, einfach abgetötet. und die lösen sich dann in ihre Bestandteile auf.
Und genau das wünsche ich mir, dass da nichts mehr ist. Dass diese dornigen Krebszellen alle abgetötet werden.
Und wie funktionieren die Logibodies genau?
Unser Molekül ist halt nicht der nächste Antikörper, sondern das ist so eine Hybrid aus Antikörpern und DNA.
Die Logibodies bestehen, ebenso ähnlich wie Legosteine, einmal aus einer Komponente.
Eine Komponente ist unsere DNA-basierte Plattform und an die Plattform bauen wir dann verschiedene Antikörper dran oder Antikörperfragmente.
Die können sich dann an die Krebszellen andocken. Auf der gegenüberliegenden Seite können sich Immunzellen andocken. Ein bisschen wie bei einem Adapter. Und so kann das Immunsystem nun Krebs bekämpfen. Allerdings soll es nicht die Logibodies selbst bekämpfen.
Also wenn du Medikament baust, versuchst du das natürlich so gut wie möglich an den Menschen anzupassen. Also das heißt, wenn wir jetzt mal einen Antikörper nehmen, dann versuchst du natürlich einen humanisierten Antikörper zu nehmen. Also das heißt, der sich im Prinzip nicht von einem Antikörper unterscheidet, den der Körper selbst produziert. Sobald da aber Modifizierungen oder Mutationen in dem Antikörper sind, ist es potenziell fremd für den Körper. Und alles, was der Körper als fremd erkennt, versucht er zu eliminieren. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut, ja. Also weil du nimmst ja ständig irgendwie oder kommst in Kontakt mit Sachen, die für den Körper fremd sind und willst nicht, dass das in deinem Körper lange bleibt. Bei den Medikamenten ist es natürlich blöd, ja. Da würdest du dir wünschen, dass es dann eher länger bleibt. Aber ja, das musst du einfach so modifizieren, dass du im therapeutischen Zeitintervall, also wo das seine Wirkung ausbreitet, dass da der Körper nichts macht dagegen. Und dass du es vor allem mal regelmäßig geben kannst.
Und man will natürlich nur die Krebszellen zerstören, nicht gesunde Zellen im Körper.
Die Plattform ermöglicht es eben, dass man das Immunsystem erst dann aktiviert, wenn man relativ sicher eine Krebszelle erkannt hat. Und dafür brauchst du eben auf der Krebszelle nicht nur ein Ziel, sondern mindestens zwei, also Ziel A und B zum Beispiel. Und nur wenn dieser Schalter A und B erkannt hat, dann ist er in einer Orientierung und Ausrichtung, damit er auch in der Lage ist, sicher eine Immunzelle zu rekrutieren. Wenn er aber nur A oder nur B erkennt, dann kann er eben keine Immunzelle rekrutieren.
Also nur wenn A und B erfüllt sind, lässt der Logibody zu, dass sich eine Immunzelle an ihn andockt und die Zelle auf der gegenüberliegenden Seite zerstört. Deshalb ist er auch ein Nanoschalter, der entweder aktiv oder inaktiv sein kann. Diese zwei Faktoren, A und B, machen das System also sicherer, da die Immunantwort sich so präziser gegen Krebszellen richtet. Gesunde Zellen haben dann nur A oder nur B und nur Krebszellen haben beide.
Auf dieser Basis schaffst du es eben, gesunde Zellen größtenteils zu verschonen. Unser Ansatz ist eben dieser Nanoschalter, weil wir quasi den Schalter so konstruieren und bauen können, dass dieses Verschonen der Zellen letztendlich auf einem mechanischen Vorgang basiert. Also es ist wie, du hast einen Schalter, oder, mit dem du das Licht anmachst. So schaltet es diese Nanostruktur um und dreht das Immunsystem an, indem die Immunzellen eben hinbinden können.
Für Laien wie mich ist das Ganze natürlich trotzdem ziemlich komplex. Ich habe noch eine doofe Frage, also wirklich Laienfrage. Wenn ihr Immunzellen weiterentwickeln könnt und die sozusagen durch diesen Schalter, der da dran sitzt, ja, kann der Krebs sich weiterentwickeln? Mhm. Also kann der ein stärkerer Gegner werden mit der Zeit?
Ja, die Strategie funktioniert so lang, solange es quasi keinen Tumor Escape gibt. Und Tumor Escape bedeutet, dass der Krebs auch in der Lage ist, gewisse Antigene oder Oberflächenmarkierungen runterzuregeln. Also, dass die nicht mehr auf der Oberfläche präsent sind. Bleiben wir in dem Beispiel, du hast dein Ziel A und B und plötzlich entwickelt sich der Tumor aber weiter und A gibt's nicht mehr. Dann läuft's natürlich auch mit deinem Schalter irgendwann ein Problem, ja. Weil ihm das zweite Ziel fehlt, damit er eben effizient die Immunzellen an den Krebs rekrutieren kann. Also, das heißt, du musstest dann an deinem Schalter A gegen C zum Beispiel austauschen.
Und das könnt ihr?
Unser Ansatz ist eine Plattformtechnologie, also das heißt, Antikörper auszutauschen, das funktioniert ganz einfach, ja.
Okay.
Also das heißt, da hat man schon eine hohe Chance, das schnell anzupassen.
Kann man dadurch dann auch leichter auf verschiedene Krebsarten sich einstellen?
Das wäre die Hoffnung von der Logibody-Technologie, dass wir eben sagen, ich tausche nur den Antikörper aus, aber der Wirkmechanismus ist im Prinzip derselbe, sodass ich von den Blutkrebsindikationen auf eine solide Tumorindikation gehen kann.
Okay, ich fange an, es zu verstehen.
Und weil das Medikament noch in der präklinischen Phase ist, laufen hier allerlei Tests. Das zeigt mir Andrea Neuner, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Plectonic.
Was wir hier sehen, ist eine Mikroskopaufnahme von MCF7-Zellen. Das ist eine menschliche Brustkrebszelllinie, also aus einem menschlichen Brustkrebstumor gewonnenen Zellen. Und als allererstes gibt man dann diese abgelösten Zellen, die sind in Suspension, also in Lösung, gibt man auf dieses Experimentierplattenformat.
Und die vermehren sich erstmal über mehrere Stunden.
Sie bilden Fortsätze und sind jetzt nicht mehr kugelig rund, sondern eher, ich würde sagen, so trapezförmig oder so ähnlich.
Ein Dornengeflecht.
Und wenn man jetzt weitere Bilder im Verlauf, immer eine Stunde später aufgenommen, sich anschaut, dann sieht man, dass die Leerflächen, wo keine Zellen sind, nach und nach weniger sind. Das heißt, die Zellen vermehren sich und breiten sich aus.
Bis sie einen ganzen Zellrasen bilden.
Und im nächsten Schritt, da sind wir jetzt nach ungefähr 8 Stunden, geben wir dann unser Medikament dazu. Und gleichzeitig auch menschliche T-Zellen. Das sind Zellen, die fähig sind, Tumorzellen oder andere Zellen umzubringen, wenn sie aktiviert werden. Und nach dieser Zugabe sieht man dann schon, dass sich sozusagen Cluster bilden von diesen T-Zellen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die T-Zellen aktiviert sind und langsam diese Tumorzellen umbringen. Hier sieht man schon direkt nach der ersten Stunde nach Zugabe so einen Effekt. Kleinen Punkte. Die T-Zellen sind sehr viel kleiner als die Tumorzellen, lassen sich also schön unterscheiden auf diesen Mikroskopiebildern. Und im Zeitverlauf von mehreren Stunden sieht man, dass einfach die im Hintergrund die Brustkrebszellen immer mehr sterben und sozusagen die Killerzellen ihre Aufgabe erfüllen und es umbringen. Was wir hier noch testen, sind verschiedene Konzentrationszugaben, um sozusagen rauszufinden, wie in welchem Konzentrationsspektrum wir wirksam sind.
Da interessiert mich natürlich, wann könnten die Logibodies in die Kliniken kommen?
Derzeit sind wir in präklinischer Entwicklung. Das heißt, wir haben noch sehr viele Eisen im Feuer und testen gerade, welches Eisen am vielversprechendsten ist. Testen da relativ viel in Tierversuchen, einfach um die grundlegenden Eigenschaften von so einem Wirkstoff zu verstehen. Also das kann zum Beispiel sein, wie lange ist der Wirkstoff im Körper? Also ist der nach einer Stunde wieder weg? Oder ist der nach 2 Monaten immer noch da? Das allein hat schon Einfluss drauf, wie viel muss ich dosieren, in welchen Abständen muss ich dosieren. Und das muss man jetzt sehr gut verstehen. Dann die nächste Frage ist, wie ist denn die Reaktion vom Immunsystem auf deinen Wirkstoff? Und natürlich müssen wir ja die Effektivität zeigen. Also das heißt, dass wir in Mäusen oder in anderen Tieren den Krebs effizient bekämpfen können. Und da sind wir jetzt gerade in sehr umfangreicher Testung, schauen uns alle möglichen Aspekte an, sodass die Hoffnung wäre, dass wir in 2 bis 3 Jahren ein Molekül hätten, mit dem man dann in die Klinik gehen kann.
2 bis 3 Jahre, denkt ihr?
Stand jetzt wäre das unsere Vision.
Dann schauen wir doch mal, was heute bereits in den Kliniken möglich ist.
Genau, hier geht es los mit unserem Labor. Das ist die Steffi Stein, das ist eine technische Assistentin bei mir im Labor. Und hier passiert letztlich die gesamte Forschung. Wir verarbeiten wir vor allem, aber nicht nur die Patientenmaterialien. Das heißt, das Knochenmark auch von KT-Zellbehandelten Patienten wird hier bearbeitet. Und die Zellkultur läuft hier ab, wo wir eben auch verschiedene Zelllinien dann als Kontrollen und auch gesunde Knochenmarker samplen und storen und unsere ganzen Experimente dazu machen. Das ist die Mari, meine Postdoc hier im Labor.
Auch im Krebsforschungszentrum der TU München, Translatum, in dem Judith Hecker arbeitet, gibt es Labore. Das Translatum-Gebäude hat eine geschwungene Außenfassade, ein lichtdurchflutetes Foyer mit offener Treppe, 3 Stockwerke. Auf 5600 Quadratmeter Forschungsfläche forschen hier rund 21 Arbeitsgruppen verschiedener Disziplinen. Und diese Forschung fließt dann wieder in die Arbeit am Klinikum rechts der Isar ein, das genau gegenüber liegt. Und die Kliniken der TU und LMU München sowie bayernweit im Bayerischen Zentrum für Krebsforschung, BZKF, arbeiten auch eng zusammen, wie wir gehört haben.
Wir haben einen Leuchtturm zelluläre Immuntherapie innerhalb des BZKFs, über den wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Da haben wir zum Beispiel den Bereich der Regulatorik, den wir da bedienen. Und auch sonst sind wir sehr, sehr wissenschaftsorientiert und standortübergreifend zusammenarbeitend. Und auch in München mit der LMU, wir tauschen uns sehr eng aus. Wir haben Workshops zusammen, wir haben eben diese Zuweiserveranstaltungen zusammen. Also wir versuchen da sehr eng zusammenzuarbeiten, weil es eben eine Expertise ist, die an spezialisierten Zentren angeboten wird. Und das sind bisher in Deutschland noch gar nicht so viele, zwischenzeitlich deutlich mehr als am Anfang. Aber da ist es einfach wichtig zu vernetzen und zusammenzuarbeiten und auch sich gemeinsam zu besprechen.
Das Klinikum ist eben genau gegenüber und ich gehe hier einmal im Schnelldurchlauf quasi von der Forschung in die Praxis und dort die einzelnen Bereiche durch, die ich auch als Krebspatientin durchlaufen würde.
Man geht hier diese Treppe runter und ist direkt bei uns in der interdisziplinären Tumorambulanz. Da sind wir jetzt gerade drin und hier geht letztlich alles los. Also die Patienten kommen rein, melden sich an und dann gehen die praktisch hier einmal durch, werden eingecheckt ins System und das ist dann praktisch das automatische Zeichen an unsere MFAs, die super routiniert sind und auch eigentlich im täglichen Umgang mit allen immuntherapeutischen Patienten stehen. Und dann erfolgt eben Blutabnahmen, Blutdruckmessung, Vitalparametermessung und letztlich kommen dann, wenn die Patienten von den MFAs gesehen worden sind und fertig gemacht worden sind, die Patienten in die jeweiligen Besprechungsräume. Also hier sind dann diese Besprechungsräume mit Liegen, wo wir auch Knochenmarkspunktionen machen können.
Ich sehe die Tagesklinik, strahlend weiß.
Auf der Tagesklinik können alle Therapien stattfinden, die im ambulanten Setting möglich sind, die nicht besonders lang dauern. Also letztlich alles, was in Tagesform appliziert werden kann, alles, wo die Patienten danach dann wieder nach Hause gehen können. Aber auch Blutprodukte werden hier gegeben, Konserven jeglicher Art und auch Kontrollen gemacht von Blutbild und so weiter. Wie zum Beispiel auch Checkpoint-Inhibitoren werden da appliziert, weil es meist sehr, sehr schnell geht und da letztlich überwiegend intravenöse Therapien erfolgen, aber eben auch subkutane Applikationen jetzt möglich sind.
Checkpoint-Inhibitoren, das ist eine gängige Methode der Krebsimmuntherapie. Sie werden hauptsächlich, aber nicht nur, bei soliden Tumoren eingesetzt. Zum Beispiel bei schwarzem Hautkrebs, dem malignen Melanom oder Lungenkrebs.
Die richten sich ganz gezielt gegen die Bremsen in unserem Immunsystem. Und diese Checkpoints, also auf Deutsch Kontrollstellen, begrenzen bei uns physiologisch, also normalerweise unsere Immunreaktion. Das brauchen wir auch. Das soll dafür sorgen, dass das Immunsystem nicht zu stark reagiert oder auch gesunde Zellen angreift. Aber Tumorzellen nutzen das und schalten solche Checkpoints gerne an. Und das bewirkt dann eben, dass die Immunreaktion insbesondere auf diese Zellen gebremst wird.
Immuncheckpoints sind Proteine auf den T-Zellen, die also verhindern, dass das Immunsystem generell überreagiert und gesunde Zellen angreift. So wie bei Autoimmunkrankheiten. Krebszellen aktivieren die Immuncheckpoints, sie drücken quasi absichtlich auf die Bremse und schalten die T-Zellen so aus. Dadurch kann das Immunsystem die Krebszellen nicht mehr erkennen und bekämpfen.
Und Checkpoint-Inhibitoren wiederum lösen eben diese Bremsen wieder, um eben wieder eine Immunantwort gegen diese Tumorzellen und eine Immunaktivität zu generieren und zu verstärken. Und letztlich gibt es gegen diese Checkpoints, die nennen sich zum Beispiel PD-1 oder CTLA-4 und andere eben Hemmstoffe. Und die binden an diese jeweiligen Checkpoints und blockieren den damit. Und durch diese Blockade der Checkpoints können ganz unterschiedliche Effekte erreicht werden. Einerseits einfach eine erhöhte T-Zellaktivität, aber auch ein besseres Erkennen von diesen entarteten Tumorzellen, aber auch insgesamt wird ein Gedächtnis des Immunsystems gefördert und eine längerfristige Immunität möglicherweise dadurch bewirkt.
Die Bremse im Immunsystem zu lösen, birgt aber natürlich auch ein Risiko, weil das Immunsystem dann sowohl gegen die Krebszellen als auch gegen gesunde Zellen vorgehen könnte.
Und das ist, was diese Checkpoint-Inhibitoren eben als überwiegendes Nebenwirkungsprofil haben, dass eine Autoimmunkomponente auftreten kann. Bedeutet, das Immunsystem ist überaktiv und greift dann eben nicht nur die entarteten Krankenzellen an, die es ja angreifen soll, die sich vorher versteckt haben und jetzt plötzlich wieder sichtbar sind, sondern eben auch gesunde Organe, Gewebe. Und das macht eben diese Autoimmunphänomene oder autoimmune Nebenwirkungen unter der Therapie, die auftreten können, die auch mal schwerwiegend sein können, die auch so sein können, dass man die Therapie möglicherweise im Verlauf abbrechen kann. Das kann zum Beispiel beim malignen Melanom, also schwarzen Hautkrebs, vorkommen. Da macht man ja auch ganz gerne duale Checkpoint-Inhibition, also mit zwei Komponenten auf einmal. Und da ist das eigentlich nicht selten, dass man da solche Autoimmunnebenwirkungen hat. Das kann über Hautreaktionen gehen, also zum Beispiel Juckreiz oder Ausschlag oder auch Durchfall bei einer Darmentzündung, Leberentzündungen, Lungenentzündungen, auch endokrine Störungen hervorrufen, also Hormonstoffwechselstörungen der Schilddrüse oder anderen Drüsen im Körper.
Diese Nebenwirkungen müssen dann wiederum behandelt werden. je nach Schweregrad durch Cortison, Immunsuppressiva oder auch Anpassungen oder Pausen in der Behandlung. Sie lassen sich aber meist ganz gut in den Griff bekommen. Checkpoint-Inhibitoren bestehen in der Regel aus monoklonalen Antikörpern. Das sind künstlich hergestellte Eiweiße, die gezielt an ein bestimmtes Molekül binden und dessen Funktion blockieren. Sie ahmen dabei die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers nach, sind aber eben speziell darauf ausgelegt, die Immuncheckpoints zu hemmen.
Die Gabe an sich ist sehr unkompliziert durchführbar. Das funktioniert eigentlich überwiegend, wenn die Patienten in einem guten Allgemeinzustand sind, im ambulanten Setting, über unsere Tagesklinik oder generell onkologische Tageszentren zum Beispiel. Und je nach Produkt, da gibt es Unterschiede, ist das auch wochenweise, also entweder alle 2, 3 oder 4 Wochen. Meistens erfolgt das IV, also über die Vene, als eine Kurzinfusion. Wenn wir zum Beispiel Atezolizumab, eine dieser Checkpoint-Substanzen, mal als Beispiel nehmen, da wird bei der Erstgabe eine 60-minütige Infusion nach einer Vorbereitung erfolgen und dann in den Folgegaben das sogar schon auf 30 Minuten reduziert werden. Und gerade für Atezolizumab ist auch seit diesem Jahr eine Zulassung für die subkutane Gabe auch für alle Indikationen vorhanden, sodass das noch viel schneller gegeben werden kann. Aber es muss über medizinisches Fachpersonal weiter verabreicht werden.
Das sehe ich auch in den Behandlungsräumen der Tagesklinik. Patientinnen und Patienten mit Infusionsschläuchen am Arm.
Das sind einfach mehrere Stühle und die Patienten kriegen hier einen Zugang, kriegen Blut abgenommen und dann letztlich, wenn das in Ordnung ist, die Therapie zu starten, das hängt immer von den tagesaktuellen Werten ab und es dem Patienten gut geht, wird hier dann die Therapie durchgeführt. Und danach können die Patienten, wenn es ihnen gut geht, nach einer bestimmten Beobachtungszeit wieder nach Hause gehen.
Ich sehe die Lagerräume für die Immunmedikamente.
Das hier ist die Immuntherapiestation. Hier unten ist unsere allogene Stammzelltransplantation. Und hier haben wir letztlich einen Vorbereitungsraum für alle Chemotherapien. Und hier um die Ecke ist dann alles, was mit zellulärer Immuntherapie zu tun hat, wird hier angeliefert. Also das wird ja im Flüssigstickstoff gelagert und muss dann je nach Produkt auf unterschiedliche Art und Weisen aufgetaut werden. Entweder hier auf 37 Grad oder auch bei Raumtemperatur. Da muss das entsprechend auch je nach Produkt unterschiedlich aufgezogen werden.
Die Blutkrebsstation.
Hier unten ist noch unsere größte Station, die wir haben. Die ist auch geleitet von der Frau Professor Katharina Götze, die Sie auch schon getroffen haben. Und hier liegen überwiegend die ganzen Leukämien. Letztlich ein Stockwerk unten drunter. Also Sie sehen schon, das ist eine deutlich größere Station, geht von da hinten bis hier vor.
Wir kommen auch an der Palliativstation vorbei. Und ich bin ganz froh, dass wir nicht reingehen. Denn wenn man Krebs nicht mehr kurativ behandeln kann, wenn keine Heilung mehr möglich ist, dann folgt die palliative Behandlung, bei der es nur noch darum geht, die verbleibende Lebenszeit noch so angenehm wie möglich zu gestalten. Medikamente zu geben, die Schmerzen lindern, psychologisch beizustehen. Ohne Frage ein wichtiger Bereich der Medizin. Aber ich hoffe natürlich, dass immer mehr Menschen geheilt werden können, weil niemand durch diese Tür gehen will.
Immuntherapien haben die Krebsmedizin bezüglich einer Heilbarkeit von Krebs einen großen Schritt weitergebracht. Wie im Fall von Emily Whitehead. 2010, im Alter von 5 Jahren, erkrankte sie an akuter lymphatischer Leukämie, ALL. Wir erinnern uns, das ist die Art von Leukämie, die besonders Kinder betrifft. Eigentlich sind die Heilungschancen inzwischen sehr gut. Bei Emily kam der Krebs aber 2-mal zurück. Und trotz aller üblichen Behandlungsmöglichkeiten konnte man irgendwann nichts mehr für sie tun und die Ärztinnen und Ärzte gaben ihr nur noch wenige Monate zu leben. Aber dann hörten Emilys Eltern von einer neuen, experimentellen Behandlung, die gerade erst in der Phase 1 der klinischen Studien am Children's Hospital of Philadelphia war. CAR-T-Zellen. Und zum Erstaunen aller schlug die Behandlung bei Emily an. Und heute ist sie krebsfrei. Thank you.
gibt die Emily Whitehead Foundation, die Immuntherapie, Ansätze und auch Forschung unterstützt. Und das ist eine Patientin, die zwischenzeitlich studiert und eben krebsfrei ist. Und das ist eben eines dieser Beispiele, warum es wichtig ist, neue Therapien anzubieten, in Studien zu bringen. Und gerade dieser Fall hat insbesondere die KT-Zelltherapie international deutlich vorangebracht.
Und da sind wir beim nächsten Immuntherapieverfahren. Was ist die CAR-T-Zelltherapie genau?
CAR-T-Zellen sind eine Form der zellulären Immuntherapie, bei denen wir den Abwehrzellen eines Patienten beibringen, Tumorzellen aufgrund ihrer Oberflächenmoleküle sehr genau zu erkennen und auch zu eliminieren. Und der Trick an dem Verfahren ist, dass wir, und das ist auch namensgebend für diese CAR-T-Zellen, diesen CAR, also einen chimären Antigenrezeptor, in die Immunzellen einbringen. Und dieser chimäre Antigenrezeptor ist ein künstlicher Rezeptor, den wir im Labor entwickelt haben, um es den Abwehrzellen zu ermöglichen, bestimmte Oberflächenmoleküle auf den Tumorzellen erst zu erkennen. Das heißt, unter den Abwehrzellen und Immunzellen, die wir in unserem Körper haben, finden wir solche Abwehrzellen nicht, sondern wir stellen sie künstlich im Labor her.
Das war gerade Michael Hudecek, Inhaber des Lehrstuhls für zelluläre Immuntherapie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Leiter des Hudecek Lab, the home of CAR-T, am Uniklinikum Würzburg, an dem speziell zu CAR-T-Zellen geforscht wird. Er ist außerdem Alumnus des jungen Kollegs der BRDW. Und CAR-T-Zellen sind eines der vielversprechendsten Verfahren der Krebsimmuntherapie.
Also der Optimismus und Blick in die Zukunft für dieses Feld der zellulären Immuntherapie ist überwältigend. Ja, es gibt also große Erwartungen, es gibt aber auch unheimlich viel Potenzial für diese Therapie.
Auf T-Zellen wird also ein künstlicher Rezeptor gesetzt, damit sie Krebs besser erkennen können. Das erinnert ja stark an die Arbeit von Kilian Schober, der aber mit natürlichen T-Zellen forscht. Wie unterscheidet sich das? Was sagt er selbst dazu?
CAR-T-Zellen können genauso wie Antikörper auch nicht nur Proteine erkennen, sondern zum Beispiel auch Zuckerstrukturen. Und das ist ein Vorteil von dieser Technologie, dass sie nicht nur auf Proteinfragmente beschränkt sind, so wie T-Zell-Rezeptoren, die tatsächlich nur Proteinfragmente erkennen können. Und die müssen dann auch noch durch sogenannte HLA-Moleküle präsentiert werden. Und diese HLA-Moleküle, die sind unterschiedlich ausgeprägt in unterschiedlichen Menschen.
Wegen der unterschiedlichen HLA-Moleküle kann auch nicht jeder Mensch jedem beliebigen anderen Stammzellen spenden. Das haben wir schon in Folge 2 gehört.
Damit sind CAR-T-Zellen auf den ersten Blick präziser in der Erkennung von Krebszellen als natürliche T-Zellen. Beziehungsweise es gibt eben diese Unterschiede von einem Menschen zum anderen nicht, weil sie ja künstlich hergestellt werden. Allerdings haben die natürlichen T-Zellen auch einen Vorteil. Sie blicken nicht nur auf die Oberfläche von Krebszellen.
Ein wesentlicher Vorteil bei diesen Proteinfragmenten, die von T-Zellen erkannt werden, ist aber, dass sie auch aus dem Inneren der Zelle kommen können. Und damit bieten eigentlich diese HLA-Moleküle sozusagen einen Blick in das Innere der Zelle, wie durch ein Fenster. Und viele Tumorantigene kommen nur im Inneren der Zelle vor. Und diese können dann nur durch einen T-Zell-Rezeptor und nicht etwa durch eine CAR-T-Zelle erkannt werden.
Es ist deshalb sinnvoll, weiter an natürlichen T-Zellen zu forschen und sie besser zu verstehen, weil sie vielleicht noch mehr können, als man bisher weiß. Das ist wiederum wichtig für die CAR-T-Zell-Forschung. Michael Hudecek.
Wir kennen Kilian Schober sehr gut und arbeiten mit ihm auch sehr eng zusammen, um zu verstehen, wie natürliche T-Zellen funktionieren und wie die natürlichen T-Zellen gegen Tumore vorgehen. Ein ganz grundlegender Unterschied ist, dass T-Zellen, die wir aus dem Körper entnehmen, die also Teil des endogenen Immunsystems sind, Oberflächenmoleküle und Tumorzellen über ihren T-Zell-Rezeptor erkennen. Das ist der natürlicherweise vorkommende Rezeptor, den eine T-Zelle hat. Und das kann sehr gut gelingen. Ein grundlegendes Problem ist, dass für das Immunsystem oft nicht klar ist, ob eine Tumorzelle nun zum Körper gehört oder nicht, weil jeder Tumor aus körpereigenen Zellen ja entsteht. Und ein grundlegendes Prinzip des Immunsystems ist, zwischen selbst und fremd zu unterscheiden. Wenn ich eine Virusinfektion habe, eine Grippeinfektion, wird dieser Grippevirus couragiert vom Immunsystem erkannt und eliminiert, weil er nicht dazugehört. Für eine Tumorzelle ist die Unterscheidung nicht so klar. Und deshalb sind auch die endogenen Immunzellen oft wirksam, aber nicht so wirksam, wie sie sein könnten, ja, um den Tumor zu eliminieren.
Das menschliche Immunsystem, die natürlich vorkommenden Immunzellen, sind also schon sehr gut, können aber eben noch weiter aufgerüstet werden.
Das ist der Vorteil dieser synthetischen Immunologie, die wir einsetzen, weil wir in der Lage sind, die Immunzellen so scharf zu stellen durch den chimären Antigenrezeptor, dass sie einen Tumor wirklich wirksam erkennen und auch eliminieren. Und das ist eine interessante Schnittstelle, weil wir natürlich aber auch verstehen wollen, wie erkennen denn natürlicherweise die T-Zellen einen Tumor? Und wie verläuft diese Immunreaktion? An welchen Stellen können wir eingreifen, um diese Immunreaktion noch wirksamer zu machen? So dass es immer ein interessanter Austausch ist und ein wichtiger Austausch, ja, zwischen Fragestellung der Grundlagenimmunologie, auch der translationalen Immunologie und am Ende der klinischen Immunologie, um zu verstehen, wie kann ich solche Immunreaktionen am Ende so gestalten, dass für die jeweilige Erkrankung, sei es ein Tumor, sei es eine Infektion, eine Immunreaktion erreiche, wo der Patient am Ende kein Problem mehr hat.
CAR-T-Zellen werden schon erfolgreich in den Kliniken eingesetzt. Dazu werden den Patientinnen und Patienten in einem aufwendigen Prozess T-Zellen entnommen, zu CAR-T-Zellen aufbereitet und dann wieder in den Körper geschleust. Inklusive mehrerer Qualitätskontrollen dauert es einige Wochen, mindestens 20 Tage. Es folgt eine kurze Chemotherapie, um den Körper auf die CAR-T-Zellen vorzubereiten. Judith Hecker.
Um eben einfach Platz für unsere modifizierten T-Zellen zu machen, dass die sich im Körper maximal gut ausbreiten können. Das ist meist eine dreitägige Chemotherapie, die zeitweise auch ambulant verabreicht werden kann, gefolgt von einer zweitägigen Pause und der Infusion dieser CAR-T-Zell-Therapie.
Aber 20 Tage oder sogar mehrere Wochen ist ja noch relativ lang, wenn man eine aggressive Krebsart hat. Kann man diesen Prozess noch beschleunigen und in Zukunft vielleicht sogar auf die Chemotherapie verzichten?
Ja, in Zukunft kann man voraussichtlich auf die spezielle Chemotherapie vor der Gabe der CAR-T-Zellen verzichten. Es wird auch möglich sein, die CAR-T-Zellen nicht mehr eigens im Labor zu züchten, sondern der Patientin oder dem Patienten in vivo zu injizieren. Also so, dass sie sich direkt im Körper bilden. Und das spart natürlich Zeit.
Wenn wir die Immunzellen außerhalb des Körpers kultivieren, im höchstreinen Labor, dann werden in der Regel sind ja künstliche Kulturbedingungen in einem Nährmedium. Es werden recht hohe Konzentrationen von Zytokinen mit dem Interleukin 2 eingesetzt. Das unterstützt die Herstellung. Es ist aber auch artifiziell und künstlich. Und je länger diese Herstellung außerhalb des Körpers dauert, desto weniger sind diese CAR-T-Zellen dann auch in der Lage, im Körper anzuwachsen, sich zu vermehren und auch eine wirksame Immunantwort zu verbringen. Das heißt, je kürzer diese Herstellung außerhalb des Körpers dauert, desto besser. Und am Ende, wenn Sie dieses Paradigma zu Ende denken, dann sind Sie beim In-Vivo-Gentransfer, wo wir sagen, wir formieren diese T-Zellen im Blut direkt und diese T-Zellen müssen niemals außerhalb des Körpers manipuliert werden. Und da wir in der Lage sind, mit den Genfirmen auch Informationen nicht nur für diesen chimären Antigenrezeptor, sondern auch für bestimmte Transkriptionsfaktoren, die das genetische Programm der T-Zellen so stellen, dass sie eine produktive Immunantwort verbringen oder auch bestimmten Zytokinen und Botenstoffen zu versehen, die die T-Zellen unterstützen, sehe ich da eine große Zukunft und sehe es als absolut möglich an, dass wir mit einem In-Vivo-Gentransfer auch eine sehr wirksame Immunantwort gegen den Tumor oder auch andere Erkrankungen entfalten können.
Auch andere Erkrankungen als Krebs? Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. CAR-T-Zellen werden in den Kliniken meist nicht alleine eingesetzt, sondern lassen sich mit herkömmlichen Verfahren wie eben der Chemotherapie verbinden und auch mit anderen Immuntherapieverfahren. Allerdings muss man bei allen Immuntherapieverfahren und besonders bei deren Kombination aufpassen, dass das Immunsystem nicht zu sehr aktiviert wird und es zu Nebenwirkungen kommt. Michael Hudecek.
Zwischen diesen Wirkmechanismen, die aber alle am Ende darauf abzielen, das Immunsystem zu aktivieren oder das Immunsystem gegen die Krebszellen zu richten, kann man diese kombinieren. Ist aber immer zu schauen, ist es eine rationale Kombination? Das heißt, sind hier Wirkmechanismen dabei, die sich ergänzen, die möglichst auch nicht überschießend sind? Diese ganzen immunbasierten Therapien sind auch sehr wirkungsvolle Therapien. Das heißt, es gibt auch Nebenwirkungen, die auch die Patienten merken. Ja, die merken, dass ihr Immunsystem sehr aktiv ist. Es kann auch so weit gehen, dass man also bestimmte Entzündungen entwickelt, auch bestimmte Autoimmunreaktionen, die auch sehr akut verlaufen können, sodass man die Verabreichung der Therapie pausieren muss oder auch bestimmte Gegenmaßnahmen ergreifen muss, um diese Immunreaktion wieder zu kontrollieren. Das heißt, es ist immer auch wichtig zu schauen, dass man, wenn man diese Immuntherapien kombiniert, dass man das sehr sorgfältig macht.
Wir haben gehört, Checkpoint-Inhibitoren werden heute besonders bei soliden Tumoren eingesetzt. CAR-T-Zellen dagegen eignen sich besonders bei Blutkrebsarten. Warum ist das so?
Es ist so, dass bestimmte Leukämien als sogenannter liquider Tumor, ja, wo die Leukämiezellen also im Blut zirkulieren, gerade einer solchen Immuntherapie mit CAR-T-Zellen auch besonders zugänglich sind, weil direkt in der Vene dann auch die Leukämiezellen und die CAR-T-Zellen aufeinandertreffen und bereits dann zum Antileukämie-Effekt, also zum Abbau der Leukämiezellen führt. Die nächste Stufe sind dann der sogenannte Lymphknotenkrebs oder auch das Multiple Myelom, wo also die bösartige Erkrankung im Knochenmark sitzt oder in den Lymphknoten. Ja, das ist also quasi der Übergang zu den soliden Geweben. Dort sehen wir auch, dass die CAR-T-Zellen sehr gut wirken. Das sind aber auch Erkrankungen letztendlich des blutbildenden Systems und die Reaktion gegen den Tumor findet ja dann in den sogenannten lymphatischen Organen statt, also einer Umgebung, die auch die CAR-T-Zellen gewohnt sind, wie der Lymphknoten. Und die nächste Stufe, und da wird es nochmal schwieriger, sind dann die soliden Tumore, die besondere Herausforderungen haben. Es sind oft auch sehr große Tumore. Oft haben Patienten, die wir behandeln oder behandeln wollen, auch bereits Metastasen, sodass es also der Tumor sich an verschiedenen Stellen im Körper befindet. Und oft sich die Tumore auch abkapseln mit einer bindegewebigen Schicht, sodass die erste Herausforderung ist, wie kommen die CAR-T-Zellen wirksam an den Ort und Stelle des Geschehens? Wie können sie also wirksam in den Tumor hineinkommen? Und oft ist es auch so, dass in einem Tumor dann ein Milieu herrscht, das für die Immunreaktion eher sehr schädlich ist. Ja, das heißt, es ist oft sehr sauerstoffarm, es fehlen bestimmte Nährstoffe.
Aber natürlich soll die CAR-T-Zelltherapie auch weiterentwickelt werden, auch für die Therapie von soliden Tumoren.
Die CAR-T-Zelltherapie ist eine sehr modulare Therapie. Das heißt, wir können neben dem chimären Antigenrezeptor auch andere Qualitäten und Eigenschaften der Zellen beeinflussen durch genetisches Engineering. Wir können also ihre Wirksamkeit verstärken. Wir können ihr weitere Rezeptoren oder Moleküle mitgeben, mit denen es möglich ist, dieses negative Milieu im Tumor besser auszuhalten oder zu neutralisieren. Und das sind Strategien, die wir aktuell einsetzen, um mit den CAR-T-Zellen auch beim soliden Tumor eine Wirksamkeit zu erzielen. Wir waren jetzt gerade beim europäischen CAR-T-Zell-Meeting. Das ist also der größte Fachkongress für diese CAR-T-Zell-Therapie in Europa. Es waren mehr als 1000 Experten, nicht nur aus Europa, sondern auch darüber hinaus vor Ort. Und es wurden recht vielversprechende präklinische, also Labordaten, aber auch erste klinische Studienergebnisse präsentiert, die uns hoffnungsvoll machen, dass wir die CAR-T-Zell-Therapie weiter so verfeinern und ausgestalten können, dass wir auch bei soliden Tumoren eine deutliche Wirksamkeit entfalten können.
CAR-T-Zellen werden heute schon zum Beispiel erfolgreich bei der ALL, der akuten lymphatischen Leukämie, eingesetzt, an der häufig Kinder erkranken. Die Leukämie-Expertin Katharina Götze dazu.
Bei der ALL und vor allen Dingen bei Kindern tatsächlich, aber auch bei jungen Erwachsenen, ist das eine sehr vielversprechende Therapie, wo man eben die körpereigenen T-Zellen, also die Immunzellen, so mit dem chimerischen Antikörper ausstattet, dass sie den Tumor, den Flüssigtumor, diese ALL-Zellen erkennen und quasi das eigene Immunsystem gegen diese Leukämie kämpfen kann, was es im natürlichen Zustand nicht ausreichend macht.
Schwieriger ist es wieder bei der AML, der akuten myeloischen Leukämie. Bis hier die CAR-T-Zelltherapie weitere Fortschritte erzielt, bleibt, das haben wir in der letzten Folge gehört, vorerst die Stammzelltransplantation für einige Patientinnen und Patienten ein vielversprechender Weg.
Für die akute myeloische Leukämie ist die Knochenmarktransplantation von einem Fremdspender nach wie vor eines der wenigen potenziell kurativen Verfahren. Und es gibt eine Vielzahl von Patienten, die eine Remission, also eine Freiheit von Leukämiezellen im Knochenmark erreichen und auch über viele Jahre leukämiefrei bleiben.
In Zukunft kann man vielleicht nicht nur Stammzellen, sondern vermehrt auch Blut zur Herstellung von CAR-T-Zellen spenden. Erste Versuche dazu gibt es bereits, doch auch noch einige Hindernisse.
Auch wir stellen uns diese Frage, ob es möglich ist, auch von einem gesunden Blutspender diese CAR-T-Zellen herzustellen, bereits einzufrieren und bereits vorzuhalten, sodass wir auch die Therapie unserer Patienten noch schneller anbieten können. Das ist möglich, das wird auch in einigen wenigen Verfahren gemacht. Wenn es also nicht möglich ist, vom Patienten eine ausreichende Menge von Blutzellen abzusammeln, dann wird dieses Verfahren eingesetzt. Es gibt aber auch eine große Barriere, und das ist die sogenannte immunologische Barriere, dass also diese CAR-T-Zellen ja dann aus den Abwehrzellen eines anderen Menschen hergestellt worden sind. Und wenn man Blutzellen zwischen anderen Menschen infundiert, kommt es schon zu einer Abwehrreaktion, sodass es in der Regel dazu kommt, dass diese CAR-T-Zellen nach einer bestimmten Zeit dann auch abgestoßen werden und dass das sogenannte therapeutische Fenster, das uns bleibt, um dann eine Wirkung zu erzielen, gegen den Tumor oft relativ kurz ist. Man kann durch weitere Herstellungsverfahren, durch weiteres genetisches Engineering, die Moleküle auf den CAR-T-Zellen entfernen, die für die Erkennung durch das Immunsystem des Patienten verantwortlich sind und dadurch die Lebensdauer dieser CAR-T-Zellen verlängern. Allerdings sind das noch experimentelle Verfahren und es ist bisher noch nicht gelungen, mit diesen CAR-T-Zellen eines fremden Spenders die gleiche Wirkung, klinische Wirkung und die gleiche Lebenszeit bei Patienten zu erreichen. Deshalb ist das Standardverfahren immer noch die sogenannte autologe Herstellung, also die Herstellung der CAR-T-Zellen aus den eigenen Immunzellen.
Doch auch bei der vielversprechenden CAR-T-Zelltherapie bleibt ein Problem bestehen, das es generell bei Krebs gibt, dass er wiederkommen kann. Winzige Reste sind irgendwo versteckt noch vorhanden, manchmal über Jahre, ehe der Krebs doch wieder wuchert. Daher wird bereits erforscht, in welchen Fällen es vielleicht von Vorteil sein könnte, wenn die CAR-T-Zellen noch länger im Körper verbleiben, um auch gegen potenzielle neue Krebswucherungen vorzugehen.
Bei den Patienten kann man auch 10 Jahre nach der Infusion immer noch CAR-T-Zellen nachweisen.
Und wie das in anderen Fällen aussieht, etwa wenn man
CAR-T-Zellen einsetzt, um bestimmte Autoimmunerkrankungen zu behandeln.
Denn KT-Zellen könnten aus der Krebsforschung heraus auch für andere Bereiche der Medizin immer relevanter werden. Damit geht es in der nächsten und letzten Folge weiter. Außerdem mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Krebsmedizin.
Wir gucken, wie man mit der KT-Zelltherapie, wie wir da Zielmoleküle finden. Und gerade um das zu machen, haben wir auch KI benutzt.
Wir haben Verfahren mitentwickelt, die nennen sich Verfahren der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Das heißt, man versucht nicht nur Dinge vorherzusagen, sondern man versucht auch zu verstehen, warum die KI diese Dinge vorhersagen kann.
Das und mehr nächstes Mal. Bis dahin, vielen Dank an alle Beteiligten der heutigen Folge und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.